Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie heute ganz herzlich zu unserem dritten Podcast Unsere Gesundheit begrüßen aus dem Klinikum Esslingen. Mein Name ist Anja Dietze. Ich bin hier am Klinikum Unternehmenssprecherin und freue mich ganz besonders, eine ganz liebe Kollegin und Freundin heute zum Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich Frau Dr. Vera Wienhausen-Wilke. Hallo, liebe Vera.
Hallo Anja.
Wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen und sehr befreundet sind. Von dem her bleiben wir hier beim Podcast auch beim Du. Heute geht es um ein total spannendes Thema, das, glaube ich, sehr viele beschäftigt und jeden zumindest einmal in 24 Stunden auch trifft, nämlich das Schlafen. Und da gibt es ja ganz viele Mythen rund ums Schlafen und dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer und das soll heute unser Thema sein, weil du, liebe Vera, auch Schlafmedizinerin bist und deshalb heute alles mal rund ums Schlafen. Wie geht's dir denn mit dem Schlaf? Schläfst du gut und leicht?
Ja, Gott sei Dank ja. Habe ich damit gar keine Probleme.
Wunderbar. Ich gehöre auch eher zu den Menschen, die immer und überall schlafen können. Zum Leidwesen meiner Mutter, die mir immer noch erzählt, dass ich bei den schönsten Reisen, wo wir unterwegs waren, alles verschlafen habe, weil mich irgendwie dieses Ruckeln von den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie so eingeschläfert hat. Aber es gibt ja durchaus auch viele Menschen, die mit dem Schlafen sich nicht so leicht tun. Was hast du da so für Erfahrungen mit dem Schlafen? Geht es mehr ums Einschlafen, ums Durchschlafen, ums Aufwachen? Mit was kommen die Patientinnen und Patienten zu dir?
Das ist ein ganz breites Spektrum. Im Prinzip hast du alles schon angesprochen. Wir haben ja hier im Klinikum Esslingen seit fast 4 Jahren ein Schlaflabor etablieren können. Und es sind sehr viele Patienten, die vorstellig werden. Einige haben einfach Probleme mit dem Schlafen. Und dann schauen wir nach. Es gibt ja sehr viele verschiedene Ursachen für Schlafstörungen. Allein 80, die man kennt, die jetzt nur im Schlaf auftreten. Und das wird dann eben auch nochmal genauer untersucht. Sehr häufig kommen Patienten, die, wir sind ja auch innerhalb der Kardiologie, die einfach ganz klassische kardiologische Probleme haben, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörung, hohen Blutdruck oder vielleicht sogar schon Herzinfarkt, Schlaganfall. Manche kommen auch vom Augenarzt, weil sie Durchblutungsstörungen im Bereich der Augen haben. Und das ist übrigens auch das Klientel, was häufig gar nicht, gar keine Probleme mit dem Schlaf hat. Viele sagen, ich bin gar nicht müde, sind teilweise richtig distingiert, wenn sie mich sehen und sind nur auf Druck ihres Kardiologen, Diabetologen zu mir gekommen. Im Gegenteil, sie können überall einschlafen. Das ist zum Beispiel das Klientel, was häufig Atempausen hat im Schlaf, die sich über Jahrzehnte entwickeln. Aber wie gesagt, es gibt ein ganz breites Spektrum und wir führen erst am Anfang ganz ausführliche Untersuchungen durch. Es werden Fragebögen ausgefüllt. Und letztendlich mündet das sehr häufig auch in eine Untersuchung im Schlaflabor, sodass man da schon ganz gut erkennen kann, wo eigentlich das Problem liegt.
Okay, da muss ich mir jetzt eher Sorgen machen, wenn ich tagsüber auch immer wieder einschlafe, weil das könnte ja ein Zeichen sein dafür, dass ich in der Nacht nicht so einen guten Schlaf habe, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Man muss überlegen, wann spricht man eigentlich von einem guten Schlaf? Dann ist ein Schlaf gut, wenn man wirklich auch frisch und frisch aufwacht, ganz fit ist und den Tag auch ganz gut meistert. Es wird ja auch immer die Frage gestellt, wie lange sollte man eigentlich schlafen? Da kommen die Patienten immer wieder auf mich zu. Und dann sage ich auch, dass es natürlich eine genau definierte optimale Schlafdauer gibt. Und zwar ist das so, die ist dann erreicht, wenn man ohne Wecker morgens wach wird und wie gesagt ganz frisch und ausgeruht ist.
Okay, das ist interessant. Da muss ich mal mit unserem Geschäftsführer sprechen, weil wenn ich ohne Wecker, dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen später zur Arbeit kommen oder ich müsste früher ins Bett gehen.
Es gibt ja unterschiedliche Schlaftypen. Also man unterscheidet eigentlich 3 Typen. Da gibt es einmal den Normaltyp, dann die Lerche und die Eule. Das hört sich so ein bisschen an, als ob du eine Eule sein könntest. Also ich persönlich bin eine Lerche. Ich stehe total gerne morgens früh auf, bin auch am leistungsfähigsten und genieße auch den Morgen. so ein bisschen Ruhe da ist. Und in der Regel hasst die Eule die Lerche, weil sie gerne bis um 9 oder 10 Uhr schläft. Dann auch etwas Zeit braucht, um so richtig aus dem Start herauszukommen. Das ist aber völlig in Ordnung. Jeder hat einen eigenen zirkadianen Rhythmus, der quasi genetisch auch vorgegeben ist. Und dann muss man einfach rausfinden, was für ein Typ ist man.
Aber so eine Stundenanzahl, kann man da was sagen? So und so viele Stunden wären mindestens schon gut, egal wann ich die anfange oder aufhöre?
Ja, ja, ich habe mich ein bisschen um diese Stundenangabe herumlaviert. Ne? Also es ist so, dass Frauen übrigens länger schlafen als Männer, im Schnitt 20 bis 30 Minuten. Das wird möglicherweise dadurch ausgeglichen, dass sie auch länger leben, aber die brauchen mehr Schlaf. Und der Schlaf ändert sich natürlich auch im Laufe des Lebens. Also wenn man jetzt Neugeborene hat oder Kinder, die schlafen durchaus 12 bis 16 Stunden. Und im Laufe des Lebens wird es immer weniger. Bei den Älteren ist es ganz wenig. Also es ist auch eher ein oberflächlicher Schlaf, nachts häufig auch noch garniert mit einem Mittagsschlaf. Man sagt, dass die Schlafdauer etwa 7 bis 8 Stunden sein sollte. Also das ist der Durchschnitt. Das hängt aber auch davon ab, ob man, wie gut man vorher geschlafen hat, die Nacht vorher, ob man körperlich oder geistig aktiv war. Es hängt auch davon ab, wie gesagt, ob man eher ein Langschläfer oder ein Kurzschläfer ist. Auch das ist sehr unterschiedlich. Also bezüglich der Schlafdauer, also wir bringen nicht nur genetisch mit, ob wir eher Eule oder Lerche sind, wir bringen auch genetisch mit, wie lange wir schlafen, um ausgeschlafen zu sein. Und das ist verteilt. Ja, eigentlich im Prinzip wie T-Shirt-Größen. Also es gibt, die meisten tragen M oder L, aber es gibt natürlich auch XXS-T-Shirts, das sind die Kurzschläfer, oder XXL, das sind die Langschläfer. Und wenn wir einen Langschläfer haben, der 9 bis 10 Stunden braucht, und das habe ich auch immer mal im Schlaflabor, die werden unglücklich, wenn man sie immer nach 7 Stunden weckt. Und auch bei den Kurzschläfern ist das so, wenn jemand nach 5 Stunden einfach wach ist und ausgeruht, man den zwingt, weiter im Bett liegen zu bleiben, dann wälzt er sich hin und her und auf Dauer entstehen dadurch auch Schlafstörungen. Also das muss man, so, denke ich mal, so ein bisschen austaxieren. Was mir Sorgen macht, das sind die Umfragen, die in den letzten Jahren eigentlich immer das gleiche Ergebnis zeigen. Es gibt eine aktuelle Forsa-Umfrage, dass der Median in Deutschland bei den Erwachsenen bei 6 Stunden liegt. Das heißt, dass die Hälfte der Erwachsenen sogar unter 6 Stunden am Tag schlafen. Und das ist definitiv zu kurz. Das ist auf Dauer auch nicht gesundheitlich förderlich.
Ja, das ist jetzt eigentlich ein spannendes Thema. Was kann denn daraus erwachsen sozusagen, wenn man keinen guten Schlaf hat und es nicht nur mal eine Nacht nicht so gut ist? Das kennt ja wahrscheinlich jeder mal. Sondern wenn das ein dauerhafter Zustand ist, dass der Schlaf nicht so erholsam ist, wie er sein könnte oder sollte.
Es stellt sich jetzt erstmal die Frage, warum schlafen wir überhaupt? Das ist ja immerhin ein Drittel unseres Lebens, den Schlafen verbringen. Der Schlaf ist enorm wichtig. Also Spötter behaupten, man ist nur wach, um zu essen und sich fortzupflanzen. Also der Schlaf ist immens wichtig. Das sieht man ja auch, das ist die Kehrseite. Man kann jeden Menschen brechen durch Schlafentzug. Und das ist eines der weltweit am meisten angewendeten und auch, finde ich, brutalsten Foltermethoden. Und nach 3 Tagen nicht schlafen, 3 Nächte nicht schlafen und führt dazu, dass eben auch ein Säugetier und auch ein Mensch versterben kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also der Schlaf ist ganz wichtig, damit wir uns regenerieren und damit wir wieder fit sind. Und im Schlaf passiert ganz viel. Also ich habe das jetzt heute auch noch mal einem Patienten erzählt, der auch fragte, was für psychische Komponenten das hat, wenn man nicht schläft. Das habe ich so mit Waschen, Schneiden, Föhnen verglichen. Also wenn man waschen wird, ist zum Beispiel der Umstand, dass gerade was das Gehirn anbetrifft, wir während des Schlafes eine quasi Gehirnschrumpfung auf 60% des Ausgangsvolumens haben. Und dann wird das ganze Gehirn gesäubert. Wir haben im Gehirn ja keine Lymphe, sondern sind darauf angewiesen, dass während des Schlafs dieser ganze Müll abgeräumt wird, der sich während des Tages einfach durch die Aktivität des Gehirns ansammelt. Und wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel Müll, also in Form von Eiweiß, Proteinen, nicht regelmäßig abgeräumt wird, dann bleiben die da, sind nachher so groß, dass sie nicht mehr ausgeschwemmt werden können. Und das sind zum Beispiel die Amyloid-Plaques, die man bei Alzheimer-Erkrankungen hat. Waschen, erschneiden. Also diese ganzen Nervenstränge, die werden auch zurechtgeschnitten, im Prinzip wie so ein schwäbischer Obstbaum im Frühjahr, den man jetzt auch ein bisschen zurechtstutzt, damit wieder neue Verbindungen gebildet werden können. Und das Föhnen finde ich auch spannend. Es werden was heute eben vor Beginn des Podcasts auch erzählt, dass da manchmal auch so Erinnerungen aus der Vergangenheit bei dir hochkommen im Traum. Es werden also häufig Alltagserlebnisse oder Sachen, die uns unbewusst oder bewusst beschäftigen, und werden wieder rekapituliert. Also wenn man sich auch mit einem Thema ganz intensiv beschäftigt, kommt das ja auch wieder hoch. Und das wird abgespeichert und auch nochmal mit anderen Vorgängen verglichen. Wir verlieren während des Schlafes Teile des episodischen Gedächtnisses. Das heißt, dass wir uns genau an das Wann, Wie und Wo erinnern können. Das verschwimmt alles ein bisschen, aber wir entwickeln ja quasi so ein Bauchgefühl. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man vor Entscheidungen auch mal schläft. Und
erst am nächsten mal eine Nacht drüber schlafen.
Ja. Und das andere, der Schlaf hat, wie gesagt, noch ganz viele Funktionen. Also das Wachstumshormon wird im Schlaf ausgeschüttet. Das brauchen Kinder ja, um zu wachsen. Das Immunsystem läuft auf Hochtouren. Die Immunzellen kommunizieren quasi miteinander. Und es wird dann auch berichtet, was für Eindringlinge da sind. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Impfungen viel besser wirken, wenn man danach gut schläft. Und dann kann auch postulieren, dass die Impfung zum Beispiel gegen die Corona-Infektion viel besser wirkt, wenn man sich danach einfach nochmal die Zeit nimmt, eine Nacht in Ruhe zu schlafen. Und kann man davon ausgehen, dass sie am nächsten Tag einfach effektiver ist, ne?
Sehr spannend. Gibt ja auch die Theorie, wenn man abends noch mal was liest für die vielen lieben Schülerinnen und Schüler vor Klassenarbeiten, ja, und dann nicht noch mal aufs Handy guckt, dass man das dann besser behält.
Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht nur eine Theorie, das zeigt sich eigentlich auch in allen Studien. Dass es durchaus auch sinnvoll ist, abends noch mal einen Blick reinzuwerfen. Nicht unbedingt das Buch unterm Kopfkissen, sondern
von alleine.
Von alleine, ja.
Okay. Du arbeitest in der Kardiologie, bist ausgebildet als Schlafmedizinerin, als Internistin.
Und Lungenfachärztin.
Genau. Und wie kommt man jetzt eigentlich zum Schlafen als Fachgebiet, mit dem man sich gerne beschäftigen möchte?
Man hört es vielleicht, dass ich nicht gebürtig aus dem Schwabenland komme. Ich komme aus Münster in Westfalen und wir sind nach meinem Facharzt, das war Anfang der 2000er, der 10er Jahre, hier hingezogen. Ich war gerade Fachärztin für Innere Medizin und Diabetologie und wollte gerne Lungenfachärztin werden. Ich bin in einem Krankenhaus, einem ganz bekannten Krankenhaus hier im Stuttgarter Raum angefangen. Das ist wirklich ganz banal gewesen. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine kindergartenpflichtige Tochter gehabt. Die habe ich dann angemeldet in den Kindergarten. Und wir haben mit Schrecken erst nach einer halben Stunde gemerkt, dass es gar kein Mittagessen gibt. Wir wollten sie vegetarisch anmelden. Sie hat damals schon vegetarisch gegessen. Es gab kein Mittagessenangebot. Daraufhin bin ich zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, ich kann nicht anfangen. Wir kommen jetzt hier ganz frisch und neu hin und ich habe keine Übermittagbetreuung. Und er sagte, gar kein Problem, wir stecken sie ins Schlaflabor. Und das wollte ich erst gar nicht so gerne, weil ich dachte, Mensch, das sind wieder die Diabetiker, die ich jetzt sowieso schon jahrelang behandelt habe. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen und war letztendlich so begeistert vom Schlaflabor. Also diese ganze Schlafmedizin hat mich jetzt die ganzen 20 Jahre nicht mehr losgelassen. Also es war eigentlich ein Glücksfall.
Dann hat sich so ein ganz neues Feld für dich sozusagen eröffnet. Und wenn ich dich vorher so richtig verstanden habe, ist ja in dem schlafmedizinischen Bereich ganz viele Themen und Krankheitsbilder, die man dann da ja entdecken und finden kann und dann wieder sehr vielfältig aufgestellt ist, wenn man dann rausfindet, was eigentlich los ist bei den Patientinnen und Patienten und warum die nicht so gut schlafen.
Also was mich fasziniert, ist auch dieses Querschnittsfach. Also man hat enge Assoziationen sowohl mit der Psychosomatik, mit der Neurologie, HNO-Medizin, mit der Inneren, mit den Hausärzten und Zahnmedizin ist dabei. Also das finde ich total gut, dass man da mit ganz vielen agieren kann. Und was mich wirklich fasziniert, ist, dass häufig mit einfachen Mitteln die Lebensqualität der Patienten deutlich gebessert werden kann. Unabhängig davon, dass schlechter Schlaf langfristig oder mittelfristig auch erhebliche kardiovaskuläre Probleme nach sich ziehen kann. Es geht mit einer erhöhten Krebswahrscheinlichkeit einher. Psychische Erkrankungen treten häufiger auf. Also das ist wirklich ein ganz breites Spektrum auch an schwerwiegenden Folgeerkrankungen, die auftreten können.
Jetzt fände ich es toll, wenn du uns mal ein bisschen mit ins Schlaflabor nehmen würdest. Wie läuft das so ab, wenn man dann jetzt zu dir kommt und du jemanden behandelst und der dann ins Schlaflabor kommen soll?
Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, dass wir eine ausführliche Anamnese durchführen und häufig auch zugreifen auf Laborwerte, auf Vorbefunde, die mitgebracht werden. Also darum bitten wir die Patienten auch. Und es werden jetzt verschiedene Tests auch durchgeführt und verschiedene Fragen auch gestellt, sodass wir eigentlich in dem ausführlichen Gespräch und häufig ist auch eine kleine Untersuchung dabei, sicherlich auch schon mal Anhaltspunkte haben, was für Schlafstörungen vorliegen können. Nicht immer ist direkt eine Schlaflaboruntersuchung notwendig. Die Patienten, die zu uns kommen, haben in der Regel auch schon ein Schlafapnoe-Screening durchgeführt. Das ist so ein Schlafscreening, was schon eine hohe Aussagekraft hat bezüglich Atmung zum Beispiel, Sauerstoffsättigung. Es gibt durchaus Screening-Systeme, die auch schon zeigen, wie jemand schläft. Mittlerweile ist das fast so, dass die Hälfte der Patienten auch so Tracking-Apps hat und mir dann auch nochmal diese Ergebnisse zeigt, die ganz faszinierend sind. Wenn aber dann die Überlegung da ist, ob eine Schlaflaboruntersuchung notwendig ist, wird diese dann in einem der darauffolgenden Tage durchgeführt. Die Patienten kommen etwa um 20 Uhr ins Klinikum Esslingen. Das sind ganz spezialisierte Patientenzimmer, die quasi Hightech-mäßig ausgerüstet sind. Und da wird der Patient während dieser Untersuchung elektronisch überwacht. Wir nennen das so ganz profan verkabelt, aber im Prinzip werden sowohl Hirnströme aufgezeichnet, Augenbewegung, Muskelbewegung, die Atmung wird aufgezeichnet. Wir sehen das EKG, wir können sehen, wie der Blutdruck ist, wie die Beinbewegungen sind. Patienten werden gefilmt, sodass man eben auch Verhaltensauffälligkeiten im Schlaf sieht oder auch epileptische Anfälle und Ähnliches. Davon bekommt der Patient eigentlich wenig mit. Meistens ist der Schlaf deutlich besser als von vielen befürchtet, wenn sie das erstmal sehen. Und weil die Aufzeichnung über Bluetooth und letztendlich auch über WLAN von einer Box, Headbox, die an dem Patienten quasi befestigt ist, gar nicht groß ist, direkt in einen Nebenraum übertragen werden. Und dort sitzen dann immer 1 bis 2 Krankenschwestern oder MTAs, die eben das Ganze kontrollieren und auch die Aufzeichnung steuern. Am nächsten Morgen wird man dann geweckt und das ist eine Riesendatenmenge, die wir dann haben, die ausgewertet werden muss. Das dauert im Schnitt durchaus 1,5 bis 2 Stunden pro Auswertung. Und häufig ist das so, dass die Patienten jetzt hier auch dann nach Hause gehen können. Viele nutzen das, indem sie zur Arbeit gehen und dann werden Besprechungstermine vereinbart.
Und dann schaut ihr euch alles an, was in der Nacht passiert ist und du analysierst es dann. Und dann schaust du, was ist da jetzt los? Was sind denn so die häufigsten Dinge, die dir da begegnen?
Also ganz häufig sind es Atemregulationsstörungen während des Schlafes. Da gibt es auch ein breites Spektrum. Da gibt es einmal dieses klassische Zufallen des Schlundes, was sich häufig initial in Schnarchen äußert. Aber jetzt keine Angst, ist nicht jedes Schnarchen muss behandelt werden. Nur wenn das in Anführungsstrichen bösartiges Schnarchen ist, was auch mit Atempausen einhergeht. Dann gibt es aber auch zentrale Atemregulationsstörungen, zum Beispiel bei schwerer Herzmuskelschwäche oder eben auch bei neurologischen Erkrankungen wie einem Schlaganfall. Wir haben häufig auch Patienten mit einer klassischen neurologischen Störung, das ist eine der häufigsten, das Restless-Leg-Syndrom. Dabei werden die Beine immer wieder bewegt, nachts. Die Patienten berichten da auch darüber, dass sie häufig abends auch so komisches Gefühl in den Beinen haben, sehr unangenehm, was sich bei Bewegung bessert. Und das zeigt sich nachts häufig in regelmäßige staccatoförmige Beinzuckungen, die aber auch, das ist ein relativ komplexer Mechanismus, mit Aufwachreaktionen einhergehen. Das heißt, dass diese Patienten teilweise 100 Mal pro Stunde aufwachen und so natürlich sich nicht richtig fallen lassen können und entspannen können. Das sind so die häufigsten Sachen. Manchmal haben wir auch klassische insomnische Patienten, die also sagen, ich schlafe nie. Da bin ich bei nie und immer bin ich sowieso vorsichtig, aber es ist in der Regel nicht so. Also es ist häufig so, dass man die Zeit, die man wach liegt, überschätzt und die Zeit, die man schläft, unterschätzt. Und da kann ich häufig auch etwas Entspannung geben oder auch einfach sagen, Mensch, es ist alles vorhanden, der Schlaf ist physiologisch. Und jetzt gucken wir mal, wie man das vielleicht nochmal weiter verbessern kann. Aber wie gesagt, am häufigsten sind auch Atemregulationsstörungen, die wir zum Beispiel auch mit einer Maskenbehandlung dann therapieren.
Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass es auch das Schlafen oder nicht gute Schlafen oder viel Schlafen durchaus auch was mit dem Gewicht zu tun hat. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, das ist relativ komplex. Also wenn wir schlafen, geht das ganze, der ganze Körper quasi reguliert sich nach unten. Die Herzfrequenz sinkt, der Blutdruck sinkt. Das braucht der Körper auch, um alle Organe von Müll zu befreien. Also es ist ja nicht nur im Gehirn, wie ich gerade vorgestellt habe, so eine Entmüllungsaktion, die findet nicht nur da statt, sondern auch im Bereich aller Organe, die gesäubert werden. Das ganze System fährt runter und um diese Leistung zu erbringen, braucht der Körper Energie, die er sich vornehmlich durch den Abbau von Fett holt. Also das ist, man verliert sehr viel Fett nachts, wenn alles funktioniert. Wenn der Körper aber in Hab-8-Stellung ist, wenn der Schlaf unterbrochen wird, dann ändert sich das. Wenn wir zum Beispiel jetzt jemanden haben, der sehr, sehr viele Atempausen hat pro Nacht, das sind durchaus auch Patienten, die 30, 40, 50 Atempausen pro Stunde haben, ist das für den Körper äußerst stressig, sogar lebensgefährlich. Er kann in dem Moment gar nicht unterscheiden, ob da gerade jemand unter Wasser gedrückt wird oder ob diese Atempausen da sind. Das heißt, der Blutdruck steigt an, die Sauerstoffsättigung sinkt, streckenweise sogar auf Werte, die man auch bei Toten findet. Also normalerweise sind die 95% und wir haben durchaus Werte von 50-45%, allein durch die Atempausen bedingt. Und das ist für den Körper ein derartig stressiges Moment, dass wie gesagt, Stresshormone ausgeschüttet werden und jetzt wird gar kein Fett mehr abgebaut. Im Gegenteil, wir sind als Menschen eigentlich Fluchttiere. Ich weiß, dass vor allen Dingen auch männliche Patienten immer enttäuscht sind, wenn ich das sage, aber wir ähneln einer Antilope mehr als einem Löwen. Das heißt, wir fliehen eher bei Gefahr und die Reaktion des Körpers ist immer die gleiche, egal ob er jetzt das Gefühl hat, er erstickt oder ob da ein Tyrannosaurus Rex gerade vor uns steht. Wir induzieren den Fluchtmechanismus. Es wird Zucker bereitgestellt, damit wir fliehen können. Also es ist auch häufig ein Grund für hohe Blutzuckerwerte morgens, obwohl man gar nichts gegessen hat. Und die Fettreserven werden zum einen aus Kapazitätsgründen, weil der Körper mit was anderem beschäftigt ist, gar nicht angerührt. Und es gibt durchaus also viele Untersuchungen, die auch nochmal unterstreichen, dass ich erkläre es immer ganz einfach. Der Körper jetzt in dem Moment denkt, Himmel, da ist eine lebensgefährliche Situation. Wahrscheinlich kommt bald die nächste Hungersnot. Das ist auch die Erfahrung, die ich in den letzten 5000 Jahren gemacht habe. Also werde ich tunlichst kein Fett abbauen. Im Gegenteil, jetzt mal eher etwas sparsam sein, damit wir genug Reserven haben. Das heißt, dass auch tagsüber Patienten sagen, sie essen kaum was, nehmen trotzdem zu. Und es ist einfach, sie haben einfach noch einen Gegenspieler, der es gut mit einem meint, der eigene Körper. Ne?
Ja, sehr spannend. Also viel und guter Schlaf hilft sogar dann beim Abnehmen. Das ist doch mal eine positive Nachricht. Jetzt vielleicht noch, gibt es so den ultimativen Tipp, wie man gut schlafen kann? Der Einschlaftee oder die Gute-Nacht-Geschichte oder die Einschlafmusik?
Also man braucht eigentlich drei Sachen. Drei Sachen reichen aus, um zu schlafen. Das ist einmal der Schlafdruck. Das heißt, dass wir wirklich müde sein müssen. Gerade bei Personen, die schlecht schlafen, muss man sehr vorsichtig sein, was Schlaf tagsüber angeht. Also da wäre ich sehr zurückhaltend, weil man weiß, je mehr man tagsüber schläft, umso schlechter ist der Schlaf nachts. Und man kann durchaus, man hat niedrigen Schlafdruck, wacht nachts auf. Also ein zweistündiger Mittagsschlaf führt dazu, dass wir nachts vielleicht 3 bis 4 Stunden sogar weniger schlafen und kommen in einen regelrechten Teufelskreis rein. Also das ist auch so der Therapieansatz, der in Schlafkliniken, die sich auf diese Störung spezialisiert haben, durchgeführt werden. Ein hoher Schlafdruck muss da sein, nicht tagsüber schlafen, obwohl man dann dazu neigt, gerade wenn man diese Störung hat. Dann ist es wichtig, zu welcher Tageszeit man schläft. Also tagsüber schläft man schlechter als nachts. Es klingt banal, aber jetzt hier auch im Klinikum gibt es viele, die Schichtarbeit durchführen. Das ist gar nicht so einfach. Und das Dritte ist, dass man auch gewisse Routinen braucht. Das ist das A und O, dass man vielleicht eine halbe Stunde, bevor man schläft, so ein bisschen runterkommt und dann Routinen hat. Also quasi wie so ein Pavlovscher Trichter. indem man zum Beispiel irgendwie meditiert oder einfach liest. Ich persönlich habe zum Beispiel ein Buch von Daniel Grossmann, ein ganz nettes Buch, über 850 Seiten geht das, auch mit einer bewegenden Geschichte, die ich jetzt seit 3,5 Jahren lese und ich komme über dieses erste Kapitel nicht hinaus, weil das, glaube ich, so ein Stimulus ist für den Körper, dass er sich hinlegen kann und schlafen kann. Das werde ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht durchgelesen haben. Aber das signalisiert meinen Körper, du kannst dich entspannen. Also es ist jetzt gut. Viele haben auch vielleicht auch andere Mechanismen, aber es ist wichtig, dass es völlig langweilig ist, immer das Gleiche zu machen, damit der Körper lernt, wenn das kommt, dann schlafe ich ein. Was manche auch machen, ist dieses Oxy-Breathing, das heißt viermal bei 4 Schlägen einatmen, bei 4 Schläge den Atem halten und 4 Schläge wieder ausatmen. Das ist auch so ein Trick, den zum Beispiel auch Profi-Segler da so anwenden, die immer auf relativ rasch schlafen müssen, wenn sie merken, sie sind alleine und können das sich nicht leisten. Also das sind so die Tricks. Aber ich denke, das ist so das A und O. Natürlich sollte man schlafverhindernde Lebensmittel meiden, wie Cola, Kaffee, Energy-Drinks oder Ähnliches. Und vielleicht auch nicht mit dem Smartphone ins Bett gehen. Das ist sicherlich gerade auch bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen oder auch älteren Erwachsenen manchmal ein Problem. Nicht nur das blaue Licht, sondern einfach auch die ständige Erreichbarkeit, die einen davon abbringen. Mhm. Und was viele auch machen, was einige machen, was aber ein Fehler ist, ist, dass einem klar sein muss, dass man nicht ins Bett geht, um zu schlafen. Das baut häufig ganz hohen Druck aus. Man geht ins Bett, um sich zu entspannen. Und der Schlaf kommt quasi nebenher.
Wunderbar. Dann sind wir noch nicht ganz so weit mit der Entspannung und dem Schlafen. Aber wir wünschen Ihnen auf jeden Fall, dass Sie viel Entspannung und einen wunderbaren Schlaf haben und morgens erholt und fit aufwachen. Alles Gute.
Dankeschön.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.